Und ich würde am liebsten kurz mal fragen, wie du das machen würdest. Mich würde das interessieren, vielleicht nachher bei einer Tasse Kaffee, die wir noch zusammen haben, wie du das erklären würdest, was die Bedeutung von Ostern ist. Wenn du jemanden triffst und sag mal, wenn das Ziel wäre, dass jemand nach dem Gespräch mit dir dann weggeht und sagt, ah, Ostern ist deshalb. Und ich will heute Morgen mit uns über meine 5 Deshalbs sprechen. Gründe, die mir helfen, auf das Wesentliche von Ostern zu schauen. 5-mal deshalb. Es kommt nicht von mir. Mein Ziel ist ja immer, ein Stück euch mitzunehmen in den Text, in die biblische Grundlage, dass wir das gemeinsam tiefer verstehen. Und das ist in diesem Text, diese 5 Deshalbs. Es gibt eine Begegnung, die Frauen, die zuerst am Grab von Jesus gewesen sind, die diese Frauen gehabt haben. Und ich will erstmal mit euch in den Bericht schauen und dann mit euch angucken, was dieser Bericht bedeutet. Markus 16, ab Vers 1. Als der Sabbat vorüber war, kauften Maria aus Magdala und Maria, die Mutter des Jakobus, zusammen mit Salome wohlriechende Öle, um den Leichnam Jesu zu salben. Sehr früh am nächsten Morgen machten sie sich auf den Weg zum Grab. Es war der erste Tag der neuen Woche und die Sonne ging gerade auf, als sie dort ankamen. Unterwegs hatten sie zueinander gesagt, wer wird uns den Stein vom Eingang des Grabes wegwälzen? Noch als sie jetzt davor standen, sahen sie, dass der Stein, ein großer, schwerer Stein, bereits weggerollt war. Sie betraten die Grabkammer und sahen dort auf der rechten Seite einen jungen Mann in einem weißen Gewand sitzen. Die Frauen erschraken. Er aber sagte zu ihnen, ihr braucht euch nicht erschrecken. Ihr sucht Jesus von Nazareth, den Gekreuzigten. Er ist auferstanden, er ist nicht hier. Seht, da ist die Stelle, wo man ihn hingelegt hatte. Geht nun zu seinen Jüngern und sagt ihnen, auch zu Petrus, er geht euch nach Galiläa voraus. Dort werdet ihr ihn sehen, wie er es euch angekündigt hat. Zitternd vor Furcht und Entsetzen verließen die Frauen das Grab und liefen davon. Sie hatten solche Angst, dass sie niemandem etwas von dem erzählten, was sie erlebt hatten. Was passiert hier? Also, früh am Morgen gehen die Frauen zum Grab, aber ich hätte beinahe gesagt, Gott war schon früher da. Längst vor den Frauen, Ostern am Friedhof, ist er gekommen. Der Tote, Jesus, war nicht mehr da, der Stein war schon weggewälzt, aber das wissen die Frauen ja noch nicht. Was sie vorhaben, steht in Vers 1. Als der Sabbat vorüber war, kauften Maria aus Magdala und Maria, die Mutter des Jakobus, zusammen mit Salome wohlriechende Öle, um den Leichnam Jesu zu salben. Also die Frauen wollten Jesus salben, ihn einbalsamieren, so wie man das damals tat für Leute, die man wirklich sehr geschätzt hat. Die Frauen rechnen nicht im Traum damit, dass es keine Leiche mehr zum Einbalsamieren gibt und dass Jesus auferstanden ist. Eigentlich, als die Frauen losgingen, die Perspektive auf Jesus war eigentlich eine ganz andere. Nämlich, sie hatten das eingekauft, waren früh losgegangen, denn sie waren mit der festen Perspektive dieser Jesus, die Leiche ist noch da. Sie merken schon, als sie am Grab ankommen, hier ist etwas anders, nämlich der Stein, das hatten sie vielleicht vorher diskutiert, oder sie haben das vorher diskutiert, wer wälzt uns diesen Stein weg, wie schaffen wir das? Aber als die Frauen ankommen, ist dieser Stein schon weg. Warum ist der Stein weg? Warum ist die Leiche weg? Was soll das alles? Und nur diese Situation, ich finde, Gott ist so freundlich. Gott ist so freundlich, dass er nicht einfach da das leere Grab lässt, nicht einfach der Stein weg ist, sondern Gott hinterlässt jemanden, der den Frauen das alles jetzt erklärt, was da passiert, dass sie nicht vor einem Rätsel stehen, sondern dass ihnen ganz deutlich wird, was passiert ist. Aber vor diesem Engel fürchten sie sich erstmal. Wer ist das? Was macht er jetzt mit uns? Warum ist er hier? Mein erster Gedanke, das erste deshalb. Es ist nämlich, Ostern bedeutet das Ende des Schreckens. Hier in Markus 16, Vers 6 steht, er aber sagte zu ihnen, also der Engel zu den Frauen, ihr braucht euch nicht zu erschrecken. Ich weiß nicht, ob du dir das schon mal vorgestellt hast, so eine Begegnung mit Engeln, mit den Boten Gottes. Aber wenn ich mir das vorstelle, dann kann ich den Schrecken dieser Frauen gut nachvollziehen. Das sind doch Momente, also ich habe sie noch nie erlebt, ich bin noch nie einem Engel begegnet, die Frauen damals auch nicht. Sie sehen eine Person, die aber krass anders ist. Anders als alles, was sie vorher erlebt haben. Er redet, also der ist da wie ein junger Kerl, strahlendes Aussehen, aber nicht erschrecken sie sich, weil der so gut aussieht, sondern das Strahlen ist ein anderes. Ich weiß nicht, wie schreckhaft du bist, wenn sowas dich überfällt, so überraschend es ist, aber ich weiß auch nicht, wie du dich auf neue Situationen einstellen kannst, aber die Frauen, nur dass wir uns das vorstellen, die sind ja mit ganz anderen Gedanken dahin gekommen. Die waren mitten in ihrer Trauer. Jesus, die Hoffnung ihres Lebens, ist gerade gestorben. Der Jesus, von dem sie gehofft hatten, dass er der Sohn Gottes ist. Und jetzt das. Und jetzt kommen sie in eine noch verwirrendere Situation. Und ich finde es spannend, weil das, was hier passiert, sehr viele Leute auch so erleben. Viele Leute erleben im übertragenen Sinne die Berührung mit Gott, den ersten Kontakt mit dem Glauben. Und dann ist das nicht selten, dass Leute, die sich anfangen, mit dem christlichen Glauben zu beschäftigen, dass sie sich erschrecken. Warum? Das eine oder andere ist schlicht schwer einzuordnen. Diesen Gott gibt es wirklich? Und ich habe gedacht, sowas wie Auferstehung gibt's nicht. Wenn jemand tot ist, dann ist er richtig tot. Und jetzt sagt ihr mir, nee, im christlichen Glauben ist das anders. Da ist jemand von den Toten auferstanden. Und ich merke dann, dass meine Vorstellungen von Gott so anders sind. Ich habe da so meine eigenen Vorstellungen, so wie Gott ist, wenn es ihn überhaupt gibt. Und manchmal braucht es so Momente, besondere Momente wie hier am Grab, vielleicht so einen Moment wie diesen Gottesdienst heute Morgen oder wodurch auch immer, dass du eine Begegnung mit Gott hast, dass du eine Begegnung mit seinem Wort hast und dass es eine Erschütterung gibt. Du hast hier mit einer Leiche gerechnet, du hast vielleicht heute Morgen hier damit gerechnet, dass es diesen Gott eigentlich gar nicht gibt. Du denkst, dass keiner die Macht hat, jemanden von den Toten aufzuerwecken. Aber es ist nicht so. Es ist nicht wahr. Es ist keine Legende. Ostern ist kein Märchen. Es ist keine Idee von Leuten, die sich irgendwie den Glauben, christlichen Glauben zusammengebastelt haben. Jesus lebt. Sein Vater hat seinen Sohn von den Toten zurückkehren lassen. Er hat ihn auferweckt, damit alle, die an Jesus glauben, auch Auferstehung und ewiges Leben haben können. Lass mich kurz meine Nase putzen. Es könnte sein, dass es nicht das Einzige ist. Und wenn der Engel hier sagt, ihr braucht euch nicht erschrecken, dann meint das nicht nur die Frauen damals, sondern in der Begegnung mit Gott gibt es keinen Grund, erschrocken zu sein. Mein zweiter Gedanke, das zweite deshalb, das Ergebnis der Suche. Hier in diesem Vers, in Matthäus 16, Vers 6 steht, der Engel sagt, ihr sucht Jesus von Nazareth. Das waren diese Frauen, die haben gesucht, ihre Suche galt aber der Leiche, den sterblichen Überresten von Jesus. Das Begräbnis, nur dass wir das uns vorstellen können, das war heimlich still und leise passiert. Die Bibel berichtet uns, dass jemand, der heißt Josef, der kam aus Arimathea, dass er zusammen mit Nikodemus, heimlich waren die Jünger von Jesus gewesen, sie hatten den Leichnam vom Kreuz abgenommen und sie haben Jesus in die Grabstelle gebracht, die eigentlich gedacht war für diesen Josef. Die Frauen wussten deshalb, nach welchem Grab sie suchen mussten und Jesus war nicht mehr da. kurz zu dieser Suche, wenn die Frauen hier unterwegs sind. Ich glaube, dass wir Menschen tief darauf angelegt sind, nach Gott zu suchen. Diese Frauen sind jetzt auf der Suche nach dem Grab von Jesus. Lange Zeit hatten sie den Eindruck gehabt, dass sie mit ihrer Suche bei Jesus angekommen sind. Jesus, dachten sie, mit ihm ist unsere Suche zu Ende. Und das macht es gerade für die Frauen so schwierig. Und genau das ist es. Ihre Suche ist erst jetzt. Bei dem leeren Grab ist ihre Suche zu Ende. Sie sind tatsächlich jetzt in diesem Moment erst sind sie grundsätzlich zu Hause angekommen, so wie sie es vorher nie erwartet haben. Um bei Gott anzukommen, damit die Suche nach Gott wirklich zu Ende ist, dazu brauchen wir zum Glück heute, und das haben die Frauen dann auch damals gemerkt, wir brauchen keinen bestimmten Ort. Es geht nicht darum, in einer bestimmten Kirche zu sein. Es geht nicht darum, selbst wir, dass man in einem Gottesdienst ist oder sowas. Darum geht es im Kern nicht. Sondern seitdem Jesus auferstanden ist, hast du mit ihm die Möglichkeit, frei, fröhlich mit deinen Worten zu reden. Ostern ist tatsächlich das Ende jeder Suche, weil Jesus lebt und Jesus hier ist und du ihn treffen kannst. Ja, wenn du ihn heute triffst, dann triffst du ihn anders als damals. Nicht jeder bekommt so eine Erscheinung, wie das damals bei diesen Frauen gewesen ist, aber es ist auch heute ein Kennenlernen durch Glauben, durch die Beziehung zu Jesus, durch das Erleben von Jesus, durch Vertrauen an Jesus. Du beschäftigst dich mit Jesus, du redest mit Jesus. Er will dir helfen, dein Leben zu gestalten. Und das hängt drin mit meinem dritten Punkt, mit dem dritten deshalb zusammen. Es ist nämlich, es gibt einen Sinn des Sterbens. Hier die Engel sagen zu den Frauen, ihr sucht Jesus von Nazareth, den Gekreuzigten. Die Frauen haben diesen Gekreuzigten gesucht. Wen denn sonst? Es gibt heute die wildesten Theorien, die du hören kannst, wenn du anfängst, jetzt gerade zu Ostern irgendwelche Artikel zu lesen, Zeitungen veröffentlichen das, du kannst online gehen, immer wieder, ganz wilde Theorien, aber hier steht, was passiert ist, nämlich Jesus ist gekreuzigt worden, Jesus ist tot und dafür haben die Römer damals sehr penibel gesorgt. Das war ihnen wichtig, dass da kein Schmuh mit passiert, sondern dass die Leute auch wirklich am Kreuz sterben. Und selbst wenn, hätten die Pharisäer von damals daneben gestanden, sie hätten aufgepasst, dass dieser Jesus wirklich tot ist, dass es zu Ende ist mit ihm. Und diese Frauen sind deshalb auch nicht unterwegs, um irgendwie, sagen wir, einen Scheinbeerdigten zu treffen. Irgendjemand, der nur so aus Versehen im Grab gelandet ist, sondern sie wussten, Jesus ist wirklich tot. Ihre Einbalsamierung hätte auch sonst überhaupt keinen Sinn gemacht. Jesus war für sie der am Kreuz Gestorbene. Aber sie haben damals noch nicht ganz verstanden, warum das Sterben nötig gewesen ist. Es ist noch nicht so ganz zu ihnen durchgedrungen, dass Jesus das vorher wieder und wieder und wieder gesagt hat, dass er sterben muss. Ja, warum ist das denn notwendig? Wieso ist das notwendig, dieses Sterben am Kreuz? Ostern bedeutet, meine Beziehung zu Gott kann wieder heil werden. Ich habe ohne Gott gelebt. Ich habe gedacht, ich brauche Gott nicht. Weißt du, was das für den, ich habe mich so in die Lage Gottes versetzt, weißt du, was das für den bedeutet, der dir das Leben geschenkt hat? Jeder Atemzug, den du machst, ist ein Geschenk Gottes an dich. Und du hast im Grunde genommen, ich habe gesagt, Gott, das ist ganz nett, dass du mir das geschenkt hast, aber für den Rest interessiere ich mich eigentlich herzlich wenig. Ich will selber mein Leben gestalten. Ich will das tun, was ich für richtig halte. Und diese Ignoranz ein Stück meinem Schöpfer gegenüber, meine Ablehnung, hat die Beziehung zu diesem Gott zerstört. Und seit es Menschen gibt, sucht Gott verzweifelt nach Möglichkeiten, diese Brücke zu schlagen und dir zu sagen, leb mit mir, vertrau mir, dein Leben kommt von mir. Ich weiß, ich will dir helfen, dass dein Leben gelingt. Sei mit mir unterwegs. Und Gott sagt immer wieder, ich gebe dir so gerne eine Chance, in meine Familie zu kommen. Gott, der nicht für diese kaputte Beziehung schuld war, sondern ich war schuld. Gott selbst gibt sein Leben, damit durch die Vergebung, die dadurch möglich ist, die Beziehung zu ihm wieder in Ordnung kommt. Deshalb ist Jesus gestorben. Ich bin vor ein paar Wochen über ein Zitat von Hulk Hogan gestolpert. Ich weiß nicht, ob irgendjemand von euch Hulk Hogan was sagt. Ich bin mit ihm, sagen wir, groß geworden, oder ich habe ihn immer wieder auch in Filmen gesehen. Wenn du gleich wissen willst, wer Hulk Hogan ist, ich erkläre dir das gerne. Einer der bekanntesten Wrestler der Geschichte. Und ich hätte nie gedacht, dass er mit einem Zitat es mal irgendwann in eine Predigt von mir schafft. Aber anlässlich seiner Taufe im letzten Dezember, er hat Folgendes gesagt. Die totale Hingabe an Jesus ist der schönste Tag in meinem Leben. Die totale Hingabe an Jesus ist der schönste Tag in meinem Leben. Jesus ist gekommen, dass wenn du sagst, Gott, ich verstehe, du bist mein Schöpfer. Mein Leben gehört dir, nicht mir. Und ich folge dir, nicht mir. Und du hast mir vergeben, du hast alles möglich gemacht, dass das passieren kann. Ich gebe dir mein Leben. Deshalb ist Jesus gekommen. Mein vierter Gedanke, dass deshalb, wenn du das tust, wenn du so mit Jesus unterwegs bist, dann gibt es die Hoffnung der Auferstehung. Der Engel sagt das hier in Vers 6. Er ist auferstanden, also Jesus ist auferstanden, er ist nicht hier. Seht, da ist die Stelle, wo man ihn hingelegt hatte. Der Engel sagt, ihr seid hier vergeblich. Jesus ist nicht hier, er ist auferstanden. Und das betont die Bibel wieder und wieder und wieder. Es gibt keine Sache, es gibt nur ganz wenig Sachen im Neuen Testament, die so eine Betonung bekommen, die so einen Schwerpunkt bekommen, dass das Neue Testament sagt, Jesus ist wirklich auferstanden. Ein Beispiel, 1. Korinther 15, Vers 3. Zu dieser Botschaft, die ich so an euch weitergegeben habe, wie ich selbst sie empfing, gehören folgende entscheidende Punkte. Christus ist in Übereinstimmung mit den Aussagen der Schrift für unsere Sünden gestorben. Er wurde begraben und 3 Tage danach hat Gott ihn von den Toten auferweckt. Auch das in Übereinstimmung mit der Schrift. Als der Auferstandene hat er sich zunächst Petrus gezeigt und dann den ganzen Kreis der 12. Später zeigte er sich mehr als 500 von seinen Nachfolgern auf einmal. Einige sind inzwischen gestorben, aber die meisten leben noch. Die Bibel spricht von mindestens 528 Augenzeugen der Auferstehung Jesu. Es gibt kein anderes Ereignis der Weltgeschichte, deren Glaubwürdigkeit durch historische, literarische, durch juristische Fakten so unterstützt wird wie die Auferstehung von Jesus Christus. Warum ist das so wichtig? Warum betont die Bibel diese Auferstehung Jesu so sehr? Zum Beispiel, weil das, was passiert ist damals, seine Auferstehung auch denen passiert, die an ihn glauben. Wenn du an Jesus glaubst, dann will das Neue Testament, dass du weißt, dass es Hoffnung gibt. Die Hoffnung ist über dein Leben hinaus. Mit deinen 70, 80, wenn es gut wird, Jahren, ist nicht das Ende, sondern die Hoffnung ist und die Perspektive ist und das, was die Bibel will, dass du das verstehst, ist, dass mit deinem Sterben hier auf der Erde nicht alles vorbei ist. Ja, es ist, ich kriege immer mal wieder den Vorwurf, das ist doch eine Geschichte für Leute, denen es in ihrem Leben nicht so gut geht, die irgendwie eine Perspektive brauchen, bei denen es nicht so glatt läuft, die krank sind oder was es auch immer ist. Meine These ist, wenn du verstehst, was diese Auferstehung bedeutet, dann kann es dir auch in deinem Leben ziemlich gut gehen. Es stellt dein Leben komplett auf den Kopf. Ich will das kurz andeuten, weil ich da nicht mehr Zeit dafür habe. Aber wenn ich glaube, dass mein Leben hier auf der Erde nicht der Schlusspunkt ist, dann bedeutet das, dass mein Leben nicht hier, nicht alles ist. Was bedeutet das? Ich muss aus meinen Jahren hier nicht alles rausquetschen, nicht alles gesehen haben, nicht jede Feier mitgemacht haben, nicht jedes Experiment ausgekostet haben, was es auch immer ist. Ich weiß, der winzigste Teil meiner Existenz, den verbringe ich hier. Dann, wenn es wirklich losgeht, das ist dann, wenn ich bei Gott im Himmel bin. Das verändert jetzt meine Großzügigkeit auch, indem dass ich von mir selbst weggucken kann auf andere. Weil ich weiß, dieser Teil hier ist, der ist so winzig im Gegensatz zu dem, was kommt. Ich kann viel entspannter mit mir und mit anderen und mit meinem Sein hier umgehen. Auch wenn es mir jetzt hier schon gut geht und nicht alles entspannt ist, Auferstehung ist Dreh- und Angelpunkt. Es ist pure Hoffnung. Mein fünfter Gedanke. Die Bedeutung des Auftrags. Hier in Markus 16, Vers 7 steht, geht nun zu seinen Jüngern und sagt zu ihnen, auch zu Petrus, er geht euch nach Galiläa voraus, dort werdet ihr sehen, wie er es euch angekündigt hat. Geht zu den Jüngern und sagt es ihnen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe an dieser Stelle gedacht, was haben denn diese Frauen erlebt? Ein tonnenschwerer Stein ist weg. Das, womit sie gerechnet haben, dass diese Leiche da ist, futsch. Sie begegnen einem Engel. Ich meine, was für ein, mein Adrenalin-Level wäre aber sowas von. Und dann würde ich doch sagen, jetzt gehe ich um, ich schreie jeden an und sage, weißt du, was ich erlebt habe? Und Mensch, das müsst ihr, und was das bedeutet? Und was passiert hier, wenn ihr den Text weiterlest? Die Frauen sagen gar nichts. Die Engel hier hatten noch extra gesagt, ich weiß nicht genau, warum sie das so extra betont haben, sagt es auch Petrus. Es passiert gar nichts. Vor einer Zeit hat es ein furchtbares Unglück in Tschechien gegeben. Dieses Unglück habe ich mir gemerkt, weil für mich ist das als Bild so bezeichnend, macht für mich so eine wichtige Sache deutlich. Drei junge Männer sind beim Baden in einem Fluss ertrunken. Ich bin über diesen Bericht deshalb gestolpert, weil am Schluss stand, an der gefährlichen Stelle an einem Wehr fehlte die übliche Rettungsleine, die offensichtlich gestohlen worden war. Weißt du was? Wenn die Rettungsleine fehlt, wenn vielleicht Leute da sind, die am Ufer stehen und die müssen dann zugucken, wie jemand ertrinkt, weil keiner denen die Rettungsleine zuschmeißen kann. Oder ich will das mal andersrum sagen. In Johannes 17, Vers 18 steht, so wie du mich in die Welt gesandt hast, habe ich auch sie in die Welt gesandt. Ich rede jetzt zu dir, wenn du Jesus vertraust. Du bist die Rettungsleine Gottes in diese Welt hinein. Die Jünger, ich, die Nachfolger Jesu, sollen die Rettungsleine Gottes in diese Welt sein. Und es kann sein, dass ich da als Rettungsleine, sagen wir, ganz anders bin als du. Dass jeder seine eigene Art von Rettungsleine hat und so, das ist alles völlig in Ordnung. Aber für mich sind die Frauen an Ostern ein Hinweis darauf, dass es nicht einfach nur reicht zu sagen, schau mal, ob du irgendwie rausbekommst, dass ich am Grab gestanden habe. Schau mal, ob du, ich sag mal gar nichts, aber vielleicht kriegst du raus, dass ich mit diesem Engel Kontakt habe oder dass ich gesehen habe, dass diese Leiche weg ist. Schau mal, ob du das so rausbekommst aus meinem Leben. Was die Bibel sehr deutlich macht, ist, sag es, rede darüber. Leute müssen das wissen. Die Nachricht von der Liebe Gottes, von der Rettung durch Jesus, von der Hoffnung auf ein Leben nach dem Tod ist zu gut, als dass ich meinen Mund halte. Und ich hoffe für uns als Gemeinde, dass wir da unseren Weg weiterhin finden, dass wir bereit sind, da Opfer zu bringen, damit Menschen hören, dass es Rettung gibt. Gestern Nachmittag hier im Gebäude trifft sich eine größere Gruppe von gehörlosen Leuten. Einer, der selber gehörlos ist, hat angefangen, sich mit Leuten zu treffen, und seine Hoffnung, sein Wunsch ist, dass durch diese Treffen Menschen Jesus kennenlernen und anfangen, Christen zu werden. Gestern Nachmittag hier haben zwei Leute gesagt, bin ich nicht mit Jesus unterwegs gewesen, habe ihm nicht vertraut, ab jetzt möchte ich das tun. Ich wäre kein guter Prediger, wenn ich heute Morgen dir nicht sagen würde, wenn du das Reden Gottes verstanden hast, wenn du weißt, dass dieser Jesus auch für dich gestorben ist, wenn du darauf vertraust, dann ist heute der Moment, dass du Gott sagst, ich möchte diesem Jesus vertrauen, ich möchte ihm mein Leben anvertrauen, dann hoffe ich, dass du diesen Gottesdienst nicht einfach vorbeigehen lässt, sondern dass du die Zeit nimmst. Wie du das machst, das kann ganz unterschiedlich aussehen. Was ich dir anbieten kann, ich werde gleich noch einen Moment hier sitzen bleiben. Wenn du schnacken willst, rede mit mir. Vielleicht ist es auch dein Moment, gleich werden wir ein Stück Musik hören, dass du während dieser Zeit mit Gott redest. Und dass du ihm sagst, Gott, ich hätte das auch gerne so mit so einem Engel und so. Mal so richtig handfest, aber Gott, ob Engel oder nicht, ich vertraue darauf, dass du, Jesus, gestorben bist für mich, dass du auferstanden bist für mich. Ich will dir folgen. Gott nimmt solche ganz einfachen Worte, nimmt Gott total ernst. Und du kannst sicher sein, in diesem Moment bist du Teil der Familie Gottes. Gehörst du dazu? Und ich hoffe, das ist für mich der entscheidende Grund bei Ostern. Gott möchte, deshalb macht er dieses ganze Ding mit Sterben und Auferstehen. Er macht es nur deshalb, damit die Beziehung zwischen ihm und dir wieder in Ordnung kommt. Und nicht nur zwischen dir und ihm, sondern auch zwischen dem, der neben dir sitzt oder der neben dir wohnt oder mit dem du arbeitest oder mit dem du beim Edeka an der Kasse stehst oder was es auch immer ist. Das ist Gottes Herzensanliegen seit Jahrtausenden. Und ich hoffe so sehr, dass wir als Gemeinde das ernst nehmen, dass wir diese Leidenschaft Gottes, dass wir sie teilen und nicht nur Sterben und Auferstehen für uns gilt und dass unsere Hoffnung ist, die uns antreibt, sondern dass es auch etwas ist, was das Leben von anderen neu macht. Soweit.